Willkommen zur Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff. Die Tropenkrankheit Malaria tötet jedes Jahr 500.000 Kinder unter 5 Jahren, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Im Regenwald im zentralafrikanischen Gabun arbeiten auch deutsche Forscher daran, diese und andere Tropenkrankheiten zu besiegen. Nicht weit von dem Ort entfernt, in dem einst Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer seine berühmte Buschklinik aufgebaut hat. Seit kurzem gibt es dort außerdem einen neuen Masterstudiengang für tropische Krankheiten und ihre Erreger auf Initiative der Universität Tübingen. So sollen Studierende vom afrikanischen Kontinent dazu beitragen, die Erforschung von Tropenkrankheiten voranzutreiben. Unsere Afrika-Korrespondentin Antje Diekans hat die Forschenden im Regenwald in Gabun besucht.
Ankunft in Lambarene. Gut 4 Stunden hat die Fahrt über teils hucklige Straßen aus der Hauptstadt Libreville bis hierher gedauert. Doch für Steffen Bormann, Professor am Institut für Tropenmedizin der Universität Tübingen, gibt es keine Verschnaufpause. Jetzt heißt es Kisten schleppen. Mehr als 20 Kartons haben er und ein Kollege beim Flug aus Deutschland nach Gabun am Vortag mitgebracht. Mit wichtigem Inhalt, sagt der Professor.
Das ist Material für unsere Studien, meistens Malaria-Studien.
Schon seit rund 30 Jahren arbeitet die Deutsche Universität Tübingen mit dem sogenannten CERMEL zusammen, dem Centre de Recherche Médicale de Lambarene. Ein Zentrum mitten im zentralafrikanischen Regenwald, in dem Tropenkrankheiten erforscht werden. Ziel ist, die oft tödlichen Infektionen dort zu besiegen, wo sie ausbrechen. Forschung in Afrika statt in den USA oder Europa. Das CERMEL in Gabun ist in Fachkreisen weltweit vor allem für die Erfolge im Kampf gegen Malaria bekannt. Vor rund 100 Jahren, genauer gesagt von 1913 an, hatte sich hier schon einmal ein deutsch-französischer Arzt engagiert. Albert Schweitzer, der auch Urwalddoktor genannt wurde. Der spätere Friedensnobelpreisträger baute eine Klinik auf, die heute an das Forschungsgelände grenzt. Die Kisten, die Steffen Bormann und ein paar Helfer schleppen, werden in einem der Laborgebäude abgestellt. Und dann beginnt er zu suchen. Nach 2 wichtigen Teilen, die er braucht, um den Inkubator in Betrieb zu nehmen. In diesem Brutkasten sollen Malaria-Parasiten für die Forschung gezüchtet werden.
Jetzt suche ich eben. Französisch heißt es ja auch Chercheur. Wir sind ja die Sucher. Wir suchen immer. Wissenschaftler. Chercheur. On cherche.
In einem Karton sind schließlich die Geräte, die an Flaschen mit CO2 und Stickstoff angebracht werden müssen. Sie sollen helfen, die Gase mit konstantem Druck in den Inkubator zu leiten, um den Parasiten ähnliche Bedingungen wie im menschlichen Körper vorzugaukeln.
Die Malaria-Parasiten vermehren sich ja im Blut, in den roten Blutkörperchen und da vor allem in den Teilen des Gefäßsystems, der unter relativ hohen CO2-Konzentrationen und niedrigen O2-Sauerstoffkonzentrationen liegt.
Es braucht mehrere Anläufe, Telefonate mit einem Techniker in Südafrika und viel, viel Geduld, bis nach Stunden das Display am Brutkasten die gewünschten Werte anzeigt. Steffen Bormann ist erleichtert und auch erschöpft. Heute war der Experte für Tropenkrankheiten schon Kistenschlepper, Installateur und vor allem Motivator für die Angestellten am Institut, die mit ihm gelitten und geschraubt haben. Die Arbeit in Lambarene ist immer auch ein wenig Improvisation und fordert anderen Einsatz als die Forschung in Tübingen. Aber gerade das mag der Professor.
Ende gut, alles gut. Also morgen geht es dann weiter und dann sehen wir, ob das alles so klappt, wie wir uns das gehofft haben. Aber ich denke immer so weit, dass das alles jetzt endlich so weit, dass wir dann morgen mit unseren Studenten einen Masterkurs in der Kultur der Malaria-Parasiten beginnen können.
Am nächsten Morgen startet der Kurs, von dem er spricht. 15 junge Frauen und Männer kommen dazu in einem großen Seminarraum zusammen, der mit seinen klinisch reinen weißen Tischen schon ein bisschen Laboratmosphäre hat. Steffen Bormann fängt in der Geschichte an. Malaria war im 19. Jahrhundert auch ein Problem in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Gerade in den südlichen Regionen infizierten sich Menschen mit Malaria, die von Parasiten mit dem Namen Plasmodium falciparum ausgelöst wurde. Allgemein ist diese Form unter Malaria tropica bekannt, eine besonders lebensgefährliche Variante.
So Malaria was a problem, including in Germany, many European countries, Especially in the southern European countries where there was falciparum-Malaria.
Er zeigt ein Bild aus der Toskana in Italien mit einer Ansiedlung auf einem Hügel. Gerade in dieser Region wurde früher oft auf Anhöhen gebaut, erklärt der Professor nach der Vorlesung. Denn auch wenn die Menschen noch nicht wussten, warum, hatten sie doch festgestellt, dass in höheren Lagen weniger Fälle der damals als Wechselfieber bezeichneten tödlichen Krankheit vorkamen.
Malaria bedeutet schlechte Luft und ist gleichbedeutend mit der Erkenntnis, dass die Malaria auf das Fieber von Sümpfen oder von feuchten Gebieten hervorgerufen wird oder in Verbindung steht. Also die schlechte Luft, die aus den Sümpfen hervorkommt.
Eine Indizienkette, die so nicht ganz stimmte, aber die Grundlage für weitere Erkenntnisse bildete.
Wir wissen heutzutage natürlich, das hat damit was zu tun, dass es die Mücken sind, die nicht so hoch fliegen. Und daher das Risiko des Fiebers oder der Malaria in je weiter man oben wohnt, auch in den höheren Stockwerken natürlich viel geringer war.
Inzwischen gibt es Malariafälle in Europa fast ausschließlich bei Reisenden, die vorher in tropischen Ländern waren und sich dort angesteckt haben. Auch wenn die malariaübertragenen Anopheles-Mücken noch vorkommen. Die Gefahr, dass sich die Krankheit in Deutschland und anderen europäischen Ländern wieder ausbreiten könnte, sieht der Professor nicht.
Vor allem ist Europa zu reich geworden. Es ist einfach viel zu viele Ärzte pro Einwohner, ein Gesundheitssystem, das funktioniert. Auch die Ausbildung, die schulische Ausbildung, die Bevölkerung, die weiß, wie man sich da schützt.
Steffen Bormann hat mal mit einem Auftritt im kongolesischen Fernsehen für Aufsehen gesorgt. Da sagte er in einer Diskussionsrunde, dass heutzutage kein Kind mehr an Malaria sterben müsse.
Es ist in der Tat so, dass wir die Werkzeuge haben, medizinischen Werkzeuge, um Todesfälle von Malaria komplett zu verhindern. Die sind sehr einfach und seit Jahrzehnten bekannt, von der WHO auch seit 40, 50 Jahren empfohlen. Das ist sehr einfach, man muss die Malaria rechtzeitig erkennen und rechtzeitig behandeln.
Das heißt, die Länder müssten genug in Vorsorge und Behandlung investieren, wie es im Kongo zum Beispiel nicht der Fall ist. Doch eigentlich gibt es Tests, um die Erkrankung früh festzustellen und Medikamente, um sie zu kurieren. Trotzdem tötet Malaria jedes Jahr 500.000 Kinder unter 5 Jahren. Betroffen ist vor allem der afrikanische Kontinent.
Die Tatsache, warum jetzt aber nur schwere Malaria-Todesfälle in Kindern vorkommen, sowohl global, aber auch in afrikanischen Ländern, hat etwas damit zu tun, dass durch die häufigen Infektionen sich eine sogenannte teilweise Immunität ausbildet. Diese Teilimmunität schützt dann nach einigen Infektionen erstmals gegen schwere Malaria, also gegen die tödlichen Verlaufsformen.
Wer in einem Gebiet mit vielen Malariafällen lebt, erkrankt im Erwachsenenalter meist nicht mehr schwer, selbst nach einem Stich von übertragenden Mücken nicht.
Auch Erwachsene werden nach wie vor infiziert und daher gibt es da dieses riesengroße Reservoir, wo bis zu 90% der Bevölkerung nicht krank ist, aber infiziert ist und daher auch Mücken infizieren kann und daher auch immer diese Transmission, diese Übertragung, den Lebenszyklus des Parasiten in den endemischen Gebieten aufrechterhalten kann.
So bleibt die Tropenkrankheit für kleine Kinder eine tödliche Gefahr. Darum sollen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt in Lambarene ausgebildet werden, um diesen Parasiten die Stirn zu bieten. Der Masterstudiengang, den die Universität Tübingen hier eingerichtet hat, ist eine Neuheit. Erstmals gibt es Studierende, die zwar offiziell in Tübingen eingeschrieben sind, aber in Gabun zu Spezialisten auf dem Gebiet der Tropenkrankheiten ausgebildet werden. Sie alle kommen aus Ländern in Zentral- und Westafrika, sowie die 24-jährige Levi Bambam Biku.
Ich habe schon viel Erfahrung mit Malaria in meinem Leben gesammelt. Ich habe in Gabun in einer Region gelebt, die sehr von Malaria betroffen ist. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie Leute krank wurden. Aber ich hatte kein Wissen über die Ursachen von Malaria.
Seit Oktober lebt sie jetzt wie ihre 14 Mitstudierenden in Lambarene. Für die Erstauflage des Studiengangs hatten sich hunderte junge Männer und Frauen beworben. Professor Steffen Bormann ist begeistert, wie engagiert alle forschen und lernen.
Wir hatten ja einige wirklich harte Kriterien. Also wir haben unsere Studenten, die aus frankophonen afrikanischen Ländern kommen sollten, aber auch Englisch sprechen sollten. Dementsprechend, weil wir auch sehr harte Kriterien hatten, ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass die Studenten, die wir da auswählen konnten, die sich erfolgreich beworben hatten, exzellent sind.
Ein Kompliment, das Studentin Levi so ähnlich zurückgeben kann. Sie hat in den vergangenen Monaten schon viel gelernt, meint sie.
We are all getting the knowledge from everywhere.
Wir bekommen hier Wissen von überall auf der Welt vermittelt. Die Professoren haben sich alle schon in der Forschung einen Namen gemacht und haben eine tolle Erfahrung.
They have interesting experience.
Im Studiengang treffen sie auch auf Studierende aus Deutschland. Immer wieder kommen angehende Medizinerinnen und Mediziner nach Lambarene, um hier ihre Doktorarbeit zu schreiben. Katharina Lohse forscht zu Resistenzen gegen Malaria-Medikamente. Sie studiert eigentlich in Berlin, ist jetzt aber über eine Kooperation mit der Universität Tübingen hier. Über Gabun wusste sie vorher nicht viel, aber von Lambarene hatte sie wegen Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer schon einmal gehört.
Wo ich hier angekommen bin, hatte ich schon auch das Gefühl, dass ich in ihm eine Art Mentor sehen könnte, auch wenn er natürlich nicht mehr unter den Lebenden weilt. Aber seine Art, jedes Leben wertzuschätzen, seine Art, seinen Beruf eben wirklich als Berufung auszuleben, ist etwas, was mich unglaublich inspiriert und motiviert, auch wenn man mal um 2 Uhr nachts im Labor steht und eben noch an Proben arbeitet.
Die ehemalige Klinik von Albert Schweitzer befindet sich nur einen kurzen Fußweg vom Forschungszentrum entfernt. Jetzt ist sie ein Museum. Heute ist besonders viel los, denn die Frau des gabunischen Präsidenten hat sich die Gebäude am Morgen angesehen. Zu diesem Anlass ist auch Damien Mougin angereist, der Vorsitzende eines französischen Verbandes, der sich die Freunde von Albert Schweitzer nennt. Er hat sich lange mit dem Mediziner beschäftigt und weiß, dass er viele Talente hatte.
Il était médecin le matin, il était bâtisseur l'après-midi.
Er war Arzt am Morgen, nachmittags hat er Häuser gebaut und am Sonntag war er Pfarrer. In der Nacht hat er dann noch geschrieben. Er war ein Mann, der sehr wenig geschlafen hat. Er hat sich um Mitternacht ins Bett gelegt und ist um 4 Uhr morgens schon wieder aufgestanden.
C'est un homme qui dormait très peu. Il se couchait en général vers minuit et se levait à 4 heures du matin.
Damien Mougin gibt eine exklusive Führung durch die ehemalige Klinik. Sie ist ein schlichtes Gebäude mit Wellblechdach und Holzfußböden. Die ganze Einrichtung ist hier sehr weiß. Nah am Eingang steht ein einfacher Holztisch, der durch Regale abgetrennt ist.
Donc là, on entre. Là où travaillait Schweitzer, son bureau.
Dort hat Albert Schweitzer gearbeitet. Es war sein Büro. Daneben dann der Bereich, in dem er die Patienten untersucht hat. Das muss Ihnen alles sehr prähistorisch vorkommen, aber damals war es modern.
Albert Schweitzer war zunächst mit seiner Frau nach Lambarene gekommen. Als ein Jahr nach ihrer Ankunft der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden beide als deutsche Staatsbürger in der französischen Kolonie unter Hausarrest gestellt und mussten 1917 ausreisen. Jahre später kam Albert Schweitzer allein zurück und baute die Gebäude auf, die heute noch als Museum erhalten sind.
C'était le seul hôpital dans un rayon de presque 100 km.
Es war das einzige Krankenhaus in einem Umkreis von fast 100 Kilometern. Und es liegt am Fluss. Das war wichtig, weil es keine Straßen gab. Darum lief der ganze Verkehr über den Fluss ab.
Et que donc toute la circulation se faisait via le fleuve.
Der Ogowé fließt durch fast ganz Gabun. Die Flusspferde, die in ihm wohnen, besuchen nachts manchmal das Gelände rund ums Museum, genauso wie die Wiesen am Forschungszentrum. Früher kamen jedes Jahr tausende Patienten per Boot über diesen Fluss, um sich von Albert Schweitzer behandeln zu lassen. Der Mediziner bildete Krankenschwestern aus, die so wie er auf dem Klinikgelände lebten. Sein Wohnhaus liegt etwas oberhalb der Klinik. Ein ebenso schlichter Bau, spartanisch eingerichtet. Alles ist hier originalgetreu erhalten bzw. wieder aufgebaut, sagt Damien Mougin. Auch das Bett, in dem Albert Schweitzer gestorben ist, findet sich hier.
Et là, la chambre est vraiment restée telle quelle. Donc le lit dans lequel il est décédé.
Das war 1965. Albert Schweitzer wurde in Lambarene beerdigt. Einige Jahrzehnte nach ihm ist jetzt an diesem Ort mitten im Regenwald ein Forschungszentrum mit hochmoderner Ausstattung entstanden, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Tropenkrankheiten erforschen. Manche Gebäudeteile sind dafür abgeriegelt wie Hochsicherheitszentren. Das hat einen guten Grund. In ihnen befinden sich tausende Mücken, die mit dem tödlichen Malaria-Parasiten infiziert sind.
Kommen Sie rein, das ist ein bisschen eng. Hier normalerweise müssten die Luft duschen gehen. Das ist die Luftschleuse. Und jetzt sind wir hier eingesperrt. Das ist eben, da ist auf der Seite das Unterdruck, dass die Mücken da abgesaugt werden, um zu verhindern, dass die Mücken da aus diesem Bereich entweichen können.
Die Sicherheitsstandards, so versichert Professor Steffen Bormann, gehen über die in Deutschland vorgeschriebenen sogar hinaus. Die Mücken könnten darum für niemanden zur Gefahr werden.
Außerdem ist es natürlich so, dass hier gerade in Lambarene auch heute Nacht wieder Kinder infiziert werden sind. Also es gibt da hier in der Umgebung, vielleicht nur 10 Meter entfernt, außerhalb von Labor auch infizierte Mücken.
Trotzdem soll sich im Labor niemand mit Malaria anstecken. Ein Teil der Mücken ist in einem großen Gerät untergebracht, das wie eine Art Kühlschrank aussieht. Der Professor witzelt.
Wenn man Glück hat, macht man den Schrank auf und da kommen eigentlich gleich 200 infizierte Mücken entgegengeflogen.
Es ist erstaunlich leise, wenn die Tür geöffnet wird. Kein lautes Surren. Obwohl jeweils Dutzende der Insekten in größeren Bechern umherfliegen, um die mit einfachen Gummibändern ein Moskitonetz gespannt ist. Obendrauf liegt ihre Nahrung. Sie sieht aus wie ein Wattebausch, ist aber eine Süßigkeit.
Also ernähren sich von Zuckerwatte, Zuckerwasser, normalerweise von Nektar, aber das ist eben das, was sie brauchen, das ist auch die weiblichen Mücken. Die Blutmahlzeit ist zwar notwendig für die Eiablage.
Die weiblichen Mücken stechen, weil sie Proteine brauchen, die sich im menschlichen Blut befinden. Nur so können sie nach der Befruchtung Eier bilden. In einem Nebenraum sitzen an einem langen Tisch mehrere Studierende und Doktoranden vor Mikroskopen. Sie sezieren Mücken, rupfen sie auseinander, wie der Professor sagt. An einem Tisch wird der Kopf der Mücken vorsichtig mit Pinzetten vom Körper entfernt.
Das ist sehr klein und das wird sogar noch spezialisierter. Manchmal wird der Kopf dann auch abgetrennt und aus dem Kopf werden die Speicheldrüsen heraus präpariert. Das ist dann die hohe Kunst, die ich nicht beherrsche. Leider, unsere Studenten, unsere Mitarbeiter, die sind da sehr begabt.
Die Drüsen sind wichtig, denn hier befinden sich Malaria-Erreger. Beim Stich geben die Mücken Speichel ab und übertragen so die Parasiten. Unter dem Mikroskop lassen sich die Erreger erkennen.
Unser Feind, den wir in die Augen schauen.
Diesen Feind zu bekämpfen, ist auch der Regierung von Gabun ein Anliegen. Bei einem Treffen von Wissenschaftlern am Samel-Forschungsinstitut schaut darum selbst der zuständige Minister vorbei. Auch wenn die Pausenmusik hier schwungvoll ist, wirkt die Veranstaltung auf den ersten Blick wie viele andere Konferenzen. Männer in Anzügen, Frauen in Kostümen, die zu Diskussionsrunden in verschiedenen Räumen verschwinden und sich zwischendurch angeregt unterhalten. Ein Mann trägt allerdings Militäruniform und wird von Leibwächtern mit dunklen Sonnenbrillen und grimmigem Gesichtsausdruck bewacht. Es ist der Entsandte des Parlaments für diese Region. Sein Anblick erinnert daran, dass Gabun im vergangenen Jahr einen Putsch erlebt hat. Der langjährige Präsident Ali Ben Bongo, der das Amt quasi von seinem Vater geerbt hatte, wurde abgelöst. An die Macht putschte sich Brice Oligui, der bisher noch keine Wahlen abhalten ließ. Doch seine Regierung scheint in das Bildungssystem in Gabun investieren zu wollen. Das bestätigt Forschungsminister Hervé Ndoume Essengone, der ebenfalls da ist, allerdings in Zivil.
Wir wissen, dass sich ein Land nur entwickeln kann, wenn sich auch das Wissen entwickelt. Und wir wissen auch, dass die Gesundheit eine große Auswirkung auf alle Bereiche des Lebens hat. Das führt uns dazu, dass das Samel wachsen muss.
Der große Plan ist, dass hier eine Universität eingerichtet werden soll. Ein ganzer Campus mit mehreren Studiengängen. Für Professor Peter Kremsner, ebenfalls von der Universität Tübingen, wäre das ein Traum. Er hat das Samel vor mehr als 30 Jahren gegründet. Jetzt hofft er auf die nächsten Schritte, auch wenn er bis dahin noch einige Hürden sieht.
1477 ist die Universität Tübingen ins Leben gerufen worden, aber ich glaube, es hat auch Jahre gedauert, bis es dann letztlich soweit war mit der Urkunde des Papstes, die wir hier jetzt nicht erfragen werden, aber wer weiß, was wir noch alles an Zetteln dafür brauchen.
Peter Kremsner ist ebenfalls für die Konferenz angereist. Er ist aber auch sonst oft in Lambarene. Im Forschungszentrum hat er ein großes Büro mit Blick auf den Regenwald und Bildern einer afrikanischen Fotografin an der Wand. Wegen seiner vielen Verdienste wurde dem Österreicher von der Vorgängerregierung die Staatsbürgerschaft angeboten. Er nahm sie an und ist jetzt auch Gabuner. Mit Stolz blickt er darauf, was in Lambarene schon alles erreicht wurde.
Ich würde sagen, in den letzten 30 Jahren gibt es kein Malaria-Medikament, das nicht hier wenigstens in Lambarene mitentwickelt wurde oder gar erfunden wurde.
Auch an der Entwicklung des Ebola-Impfstoffes war das Forschungszentrum beteiligt. Aber das Hermel ist vor allem für seine Malaria-Forschung bekannt und für die ersten Vakzine gegen die Tropenkrankheit. Seit 2021 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation den Einsatz vom Impfstoff RTSS, der unter dem Namen Mosquirix bekannt ist. Das Zentrum in Gabun war in der Pilotenkanzel bei der Entwicklung, wie der Professor sagt.
Wo wir die Phase 2 und die Phase 3 Prüfung, die Zulassungsstudie hier in Lambarene gemacht haben. Für den Impfstoff RTSS oder Mosquirix, wie er jetzt heißt, das ist der erste zugelassene Malaria-Impfstoff, der erste Etappensieg, nicht die endgültige Antwort gegen die Malaria, aber immerhin, es gibt einen ersten Impfstoff.
Und inzwischen auch einen zweiten. Beide bieten allerdings keinen 100-prozentigen Schutz, sondern nach einigen Jahren nur eine Wirksamkeit von etwa 30%. Es muss also weiter geforscht werden. Und dabei könnten auch die Studierenden eine Rolle spielen, die jetzt im Zentrum ausgebildet werden. Der erste Masterstudiengang seiner Art wird außer von Steffen Bormann vor allem von Professor Ayola Akim Adenika betreut. Auch er gehört zur Universität Tübingen, ist aber fast ausschließlich in Lambarene. Für ihn ist es wichtig, dass Studierende, die sich mit Tropenkrankheiten beschäftigen, dies auch in der richtigen Umgebung tun.
If they do the work here, it's more natural because the need is here.
Es ist einfach sinnvoller, wenn sie hier arbeiten. Denn hier sind sie mitten in der Realität der Tropenkrankheiten. In Tübingen sind die nicht Realität. Oder höchstens, wenn Reisende sie mitbringen. Diese importierten Malariafälle werden dann in Deutschland behandelt.
Und noch einen Grund gibt es für den Professor, warum die jungen Forschenden in Lambarene studieren sollen. Er will den viel diskutierten Brain Drain, die Abwanderung von Talenten vom Kontinent, verhindern.
Wir wollen, dass diese Leute nach Afrika zurückkommen. Das ist das Positive an dieser Ausbildung. Unsere Studierenden werden hier bleiben und für Afrika arbeiten. Wenn sie nach Deutschland oder in andere europäische Länder gehen, besteht immer die Gefahr, dass sie bleiben, wenn sie gute Angebote bekommen. Wir brauchen in Afrika gut ausgebildete Leute, die hier leben.
Der Älteste im Masterstudiengang ist Williams Chapka. Er ist 34 und hat nach seinem Bachelorstudiengang in einem Labor gearbeitet, wo er sich auch mit Malaria-Parasiten beschäftigte.
Ich war dort als Techniker angestellt, habe das 8 Jahre lang gemacht. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass ich mich weiterentwickeln muss.
Er kommt aus dem Nachbarland Kamerun. Trotz der geografischen Nähe ist das Leben in Gabun für ihn erstmal fremd. Nicht nur, weil alles sehr viel teurer ist.
Die Bevölkerungszahl in Gabun liegt bei etwa 2,5 bis 3 Millionen. In Kamerun leben 10-mal so viele Menschen. Ich habe in der Hauptstadt Yaoundé gewohnt, die genauso viele Einwohner hat wie ganz Gabun. Es ist überall laut. Hier ist es dagegen sehr ruhig, was sehr gut ist, wenn man studieren will.
Williams Chapka hat in Kamerun seine Frau und seinen Sohn zurückgelassen. Mit dem hatte er gerade noch den ersten Geburtstag gefeiert, kurz bevor er abreisen musste. Der Abschied fiel ihm schwer, aber an der Entscheidung für den Studiengang wollte er auf jeden Fall festhalten.
Du musst Opfer bringen, wenn du auf eine bessere Zukunft hinarbeiten willst. Und gerade Afrika braucht gute Wissenschaftler. Bisher gibt es nur sehr wenige. Die meisten Forscher kommen aus dem Ausland und helfen uns dann hier, gegen Tropenkrankheiten vorzugehen. Das ist so nicht richtig. Wir haben selbst die Voraussetzungen dafür.
Auch wenn er seinen Sohn im Moment nicht sehen kann, ist der doch ein wichtiger Grund dafür, dass Williams Chapka Malaria und andere tropische Krankheiten besser verstehen und so auch behandelbar machen will.
He can be infected with tropical diseases.
Er kann sich ja selbst anstecken, genauso wie viele andere Kinder in unserem Land. Also studiere ich nicht nur für mich, sondern für die nächste Generation.
Dafür verbringt er genau wie seine Kommilitoninnen und Kommilitonen viele Stunden im Labor und mit Büchern, damit von Lambarene aus Forschung dem ganzen Kontinent helfen kann.
Die Erforschung von Tropenkrankheiten im Regenwald von Gabun. Der Beitrag war von Antje Diekans. Ich bin Axel Dorloff und das war die Sendung Wissenswerte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.